Liebe Gemeinde, meine Schwestern und Brüder, nach der fröhlichen Kinderstunde wollen wir uns wieder dem ernsten Thema unseres Glaubens widmen und zuwenden. Wir leben als gläubige Christen mitten zwischen zwei jüdischen Festen, die es in der Bedeutung für das Leben des Volkes Gottes Alten und Neuen Testamentes eine grundlegende Bedeutung hat. Auf der einen Seite die Knechtschaft Ägyptens, die gleichzusetzen ist mit der Knechtschaft des Todes. Und dann kommt das Pfingstfest 50 Tage danach. Und diese beiden Feste, die haben die Juden immer zusammengesehen. Und darum das, was wir heute als Pfingstfest bezeichnen, einfach das Wochenfest genannt, weil es zu der Befreiung aus der Knechtschaft des Todes die Wende bedeutet. Denn am Sinai beginnt die Herrschaft Gottes als des Königs vom ewigen Leben für das Volk Israel. Und das gilt natürlich im gleichen Sinne auch für die Gemeinde des Neuen Testamentes. Es gibt aber noch eine zweite Begebenheit, die mich daran erinnert, dieses Thema heute aufzugreifen in der Bedeutung der Befreiung von Knechtschaft und Tod und dem Beginn des neuen, ewigen Lebens. Vor zwei Jahren hörte ich einen katholischen Prälaten am Gründonnerstag in einer Predigt folgenden Satz zu sagen. Er sagte, die Sabbatruhe Jesu zwischen seinem Tod am Karfreitag und seiner Auferstehung am Sonntag können wir theologisch nur begreifen, wenn wir zurückgehen auf den Schöpfungssabbat. Und damit bin ich mitten im Thema, das ich überschrieben habe, die Liebe Gottes. Sie ist das Heil, die sogenannte Rettung für den sündigen, verlorenen Menschen. Und ich möchte in einem Dreischritt von drei Texten ausgehen, die diesen Wechsel vom Tod zum Leben für den sündigen Menschen in dieser Welt als Botschaft Gottes offenbart bekommen, damit wir nicht in der Traurigkeit und in der Angst und in der Furcht des kommenden Todes leben müssen, sondern im Angesicht des Unterganges in dieser Welt doch voller Hoffnung sterben, weil wir auferstehen dürfen zum ewigen Leben. Das erste Wort lese ich aus dem Hohen Lied. Für mich das größte prophetische Wort, das es für mich in der Bibel zu finden gibt. Da heißt es im Hohen Lied, Kapitel 8, Vers 6 und 7, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Leben und in seinem Hause für die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Wir haben also die Wahl in unserem Leben zwischen Liebe und Freiheit und Eigenverantwortung zu wählen. Die Liebe ist die Quelle des Lebens. Die Freiheit ohne Liebe ist der Weg in den Tod, denn ich muss meine Freiheit dadurch verteidigen, dass ich dem anderen seine Freiheit nehme und das heißt ihn töte. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die so unsozial ist wie die sozialistischen Parteien. Alle haben andere Völker getötet, um ihre eigene Freiheit damit zu bauen und enden am Ende doch selbst im ewigen Tod. Die feurige Flamme, die Liebe Gottes, ist gewissermaßen der Schlüssel für die Trinitätsfrage nach dem Leben und Handeln Gottes in seiner Dreigestalt zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Dieser Schlüssel ist praktisch das Geheimnis meines Glaubens schlechthin. Und darum will ich ein paar Seiten weiter in Jesaja Kapitel 4 den zweiten Textabschnitt lesen, der uns von der Liebe her den zweiten Schritt zum Leben zeigt. In den Versen 2 bis 6 heißt es: Zu der Zeit wird der Herr, was er sprießen lässt, lieb und wert sein lassen und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein zu Zion und übrig bleiben wird in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Dieser Text ist gewissermaßen die Tür mit dem Schloss, wo der Liebesschlüssel greifen kann und die Tür zum Leben öffnet. Ohne die Versöhnung der Menschen untereinander und damit in der Versöhnung mit Gott, dem Lebensschöpfer, wird es für die Menschen kein Heil geben. Aber diese Versöhnung hat Gott angeboten all denen, die in der Verlorenheit dieser Welt sich besinnen und umkehren in der Buße, den Neuanfang in der Liebe Gottes zu suchen und im Hause Gottes als Versöhnte wieder einen neuen Anfang zu wagen. Und damit komme ich zu dem dritten Text, den ich aus dem zweiten Buch Mose im 19. Kapitel finde. Und das ist gewissermaßen der Hinweis auf das geöffnete Haus, das nach der Befreiung aus der Knechtschaft dem Volke Israel von Gott am Sinai angeboten wird, und zwar genau am 50. Tage nach der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Ich lese die Verse 3 bis 6. Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zum Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Und nun kommt es: Werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Die Priesterschaft Israels, die Versöhnung Gottes zu den verlorenen Menschen in die Welt zu tragen, das ist ihr Auftrag. Und die Voraussetzung dafür, dass Gottes Bindung an den Menschen Gültigkeit erhält für heute bis in alle Ewigkeit hinein. Und dann heißt es in Vers 7 bis 11, Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte diese Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dieses Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf dem Berg Sinai und den Bund mit Israel bekräftigen. Das Haus Gottes ist offen, weil Israel als Volk Gottes zugesagt hat, die Versöhnung in die Welt zu tragen. In Jesus Christus ist diese Offenbarung erfüllt, denn er ist der Prophet dieser Offenbarung. Er ist der Priester, der die Versöhnung in seinem eigenen Tod gewährleistet für die Versöhnung des Volkes mit Gott und untereinander. Und schließlich ist er auch das Haus der Liebe Gottes, denn er ist dieser Liebe Gottes treu geworden als Menschensohn bis in seinen Tod am Kreuz hinein und lädt uns ein, dieses Kreuz mitzutragen, damit auch in unserem Zeugnis im Glauben an Christus diese Versöhnung immer noch in der Gültigkeit des göttlichen Bundes für den Menschen Wirklichkeit wird. Und damit feiere ich als gläubiger Adventist in dieser Erkenntnis des göttlichen Heiles den Sabbat nicht mehr nur aus der Stimme des Gesetzes nach 2. Mose 20, sondern aus dem Priestertum Jesu, der am Kreuz starb und dann in der Sabbatruhe bekundet: Es ist vollbracht, die Erlösung des Menschen. Und wer zu diesem Christus Ja sagt und bereit ist, mit Christus am Kreuz der Versöhnung der Welt teilzuhaben, der wird beschenkt von Christus mit dem ewigen Leben. Und im Dreiklang des erstgelesenen Textes aus dem Hohen Lied von der Liebe finde ich diesen Dreisprung im Glauben an Christus beinhaltet. Und damit ist für mich die Trinität nicht eine Frage nach der Person Gottes, sondern nach seinem Heilshandeln für mich und für alle Menschen neben mir, die mit mir zusammen leben. Da ist die Brautzeit, die Verlobungszeit der Braut mit dem Bräutigam. Da ist anschließend die Hochzeit als die Bindung Jesu Christi des Bräutigams mit seiner Braut. Und es kommt schließlich der Ehestand, die Familie Gottes im Hause Gottes auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel, im Bild des himmlischen Jerusalem. Und wie sich dieser Dreisprung nun über die Heilsgeschichte Israels und des Neuen Testamentes ausbreitet und verwirklicht, das möchte ich nun in dem Hauptteil darstellen. Da ist zum Ersten die Person Jesu Christi, die diesen Dreiklang im Evangelium offenbart. Und dazu möchte ich drei Texte lesen aus dem Lukas-Evangelium, und zwar dem Johannes-Evangelium, Kapitel 19. Johannes, Kapitel 19. Zunächst die Verse 25 bis 30. Kapitel 19. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus lebte als Menschensohn unter dem Gesetz der jüdischen Tora. Und als der Sohn war er verantwortlich für das Leben seiner Mutter, die ja inzwischen Witwe war. Aber er ging für dich und für mich in den Tod, und er konnte die Aufgabe, seine Mutter zu versorgen, nicht wahrnehmen. Aber in seiner Passion hat er an seine Mutter gedacht und ihr einen Sohn als Ersatz für sich selbst gegeben, seinen Lieblingsjünger Johannes. Er hat sie fortan als seine Mutter angenommen. Jesus erfüllt das Gesetz, auch nach dem Buchstaben der jüdischen Tora. Das zweite Zeugnis seiner Passion steht dann in Vers 35 bis 37 in Johannes 19. Und der das gesehen hat, nämlich Johannes, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein brechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle: Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Jesus geht für die Menschheit in den Tod, um so weit wie möglich alle Menschen, die bereit sind, auf die Liebe Gottes in Christus mit Ja zu antworten, wie eine Braut auf die Werbung des Bräutigams antwortet, allen diesen Menschen, die da Ja sagen, das ewige Leben zu versprechen, mit seinem Blut erkauft zu sein und damit frei zu sein von der Macht des Bösen und des ewigen Todes. Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, so bekennt Johannes der Täufer, dieses Heil Gottes in Christus bei der Taufe Jesu. Und dann kommt in den Versen 38 bis 42 die Grablegung. Es kommt der Sabbat, an dem die Juden keine Toten begraben. Das muss vorher geschehen. Aber man kann Gekreuzigte nur vom Kreuz nehmen, wenn sie nicht mehr fliehen können. Und so wurden den Sterbenden am Kreuz die Beine gebrochen, damit sie am Kreuz auch wirklich starben und die Freiheit nicht finden konnten. Als sie zu Christus kamen, merkten sie, dass er tot war, und sie haben ihm die Beine nicht gebrochen, und damit erfüllte sich die Vorhersage über die Person Jesu, dass sein Tod ein stellvertretender Tod war und nicht ein Tod um seiner selbst willen. Er war der reine und sündlose, der für dich starb und für mich, um uns zu retten zum ewigen Leben. Luzifer als ein Gegenspieler hat keinen Anteil an dieser Sabbatruhe, weil er der Liebe Gottes gegenüber Nein sagt. Und so wird er nicht auferstehen zum ewigen Leben, sondern der Tod Luzifers wird am Ende Teil des ewigen Todes sein. Bevor ich auf den Hauptteil komme, kurz den Hinweis auf die Schächergnade aus Lukas Kapitel 23. Da lese ich in den Versen 39 bis 46, aber ich kann es auch nur zitieren, um Zeit zu gewinnen. Da lästert einer der Gekreuzigten und stimmt ein in den Chor des Volkes, das da am Kreuz schreit, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und da ist der andere, der erkannt hat, dass hier der Messias stirbt, und er bittet ihn, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht ihm, und das ist das Zweite, er spricht ihm dieses Leben zu, weil Vater und Sohn sich einig sind. Wenn einer Gemeinschaft mit uns haben will, dann werden wir ihn annehmen. Und so kann ihm Jesus in der Liebe seines Vaters die Zusage geben, du wirst mit mir im Paradies sein, das verspreche ich dir heute im Angesichte deines und meines Todes. Das ist die Heilsbotschaft der Schächergnade Jesu am Kreuz. Jesus stirbt nicht nur als Prophet und Priester, er stirbt auch als der Sohn Davids, der auf dem Stuhl Davids einmal in Ewigkeit über Gottes Volk herrschen wird. Aber was diese Herrschaft bedeutet, das ist nun der dritte und der Hauptteil meiner Gedankengänge über die Liebe Gottes im Dreisprung für das Heil des Menschen, den Gott für den Menschen geht, um ihn nicht alleine zu lassen. In Lukas Kapitel 24 steht in den Versen 44 bis 49, und das muss ich wohl wörtlich lesen, damit ihr nicht denkt, ich lese da oder sage da etwas, was nicht geschrieben steht. Lukas 24, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Auferstandene am dritten Tage erfüllt das, was am Sinai geschah mit der Herrschaft Gottes über Israel. Israel sollte sich 3 Tage weihen in der Priesterweihe mit ihrer Taufe, und sie sagen ja, und sie finden die Bestätigung, dass Gott ihr König ist für alle Ewigkeit. Und Christus macht dieses verheißende Gesetz, diesen Buchstaben im Mose, zur Wirklichkeit menschlichen Lebens in seiner eigenen Person. Er stirbt in der Gewissheit, ich werde am dritten Tage als König für die neue Erde auferstehen und in der Liebe Gottes regieren und damit keine Herrschaft ausüben, wie es die Könige in Israel getan haben und damit die Liebe Gottes verraten haben bis auf den heutigen Tag. Sie predigen nicht die Versöhnung, sie predigen das Schwert, die Tötung derer, die ihnen ihre eigene Freiheit nicht gönnen. Aber damit steigen sie aus dem Hause Gottes, dem Haus der Liebe aus und verraten die Liebe Gottes. So wie Jesus die Liebe des Vaters mit seinem Tod erfüllt und darum auferstehen darf, er herrscht nicht, er regiert in der Liebe Gottes. Und darum habe ich den ersten Text aus dem Hohenlied gelesen. Die Bibel gebraucht für die Herrschaft Christi nicht das Bild des Thrones Davids, obwohl das in den Propheten des Alten Bundes so verheißen ist. Das Neue Testament spricht in der Offenbarung der Liebe Gottes von der Hochzeit des Lammes. Die Anbetung der Braut an den Bräutigam, die Anbetung des Bräutigams zur Braut gegenüber, bezeugt der Prophet Jesaja in seinem 66. Kapitel. Und damit ist doch für mich der Sabbat Ausdruck der Trinität Gottes, dass es nicht um die Person Gottes geht, sondern um sein Heilshandeln für den Menschen. Jesaja 66, ich lese zwei Verse, den 22. und den 23. Vers. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, vor mir anzubeten, spricht der Herr. Sabbat für Israel nach dem Gesetz. Sabbat nach dem vollbrachten Tod zum Heil in der Versöhnung Christi für den verlorenen Menschen. Und wer zu diesem Herrn Ja sagt und ihn damit für sich persönlich zu seinem Bräutigam macht und wie Johannes der Täufer auf die Frage seiner Jünger, wie denkst du über den Sohn Davids, der uns von den Römern befreien soll, nach seiner Taufe, wo du gesagt hast, er ist das Lamm Gottes. Ich war erstaunt über seine schlichte Antwort. Er sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Meine Schwester, mein Bruder, mein Freund, wenn du heute zu Christus als deinem Bräutigam Ja sagst, dann machst du dich im Namen Jesu Christi zu seiner Braut. Und dann gilt das Versprechen Jesu für dich, dass du mit ihm ewig leben kannst im Hause des Vaters, weil du Teil hast an der Hochzeit des Lammes. Und nimm diese Botschaft mit in deinen Alltag, ob du leiden musst und sterben musst. Du wirst leben und am dritten Tage auferstehen. Es ist gewissermaßen für dich nur eine Nacht, bis Christus wiederkommt und du leben darfst. Darum schließe ich mit einem Wort aus Offenbarung 20 und hier den 6. Vers, wenn ich richtig im Gedächtnis habe. Ja, 20 Vers 6, Offenbarung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Die 1000 Jahre sind hier eine prophetische Zahl und beinhalten die ganze Herrschaft in alle Ewigkeit. Und diese Herrschaft ist eine Herrschaft des hohen Priesters Jesu Christi. Und darum dürfen die Gemeindeglieder, die sich zu Christus als ihrem Bräutigam bekennen, neben dem Brautkleid das Priestergewand tragen. Wer hier gelernt hat, im Angesichte des Todes dem Leben zu dienen und anderen die Heilsbotschaft der Versöhnung predigt, auf die Gefahr hin, selbst dafür in den Tod gehen zu müssen, dem kann Gott die neue Erde anvertrauen, und das ist das Bild des Priestergewandes. Kein Mensch, der auf der neuen Erde als Erlöster leben wird, wird ein zweites Mal auf die Stimme einer Schlange hören, die sie von Gott trennen will. In der Liebe Gottes wird das Leben in Ewigkeit dauern. Und Gott segne euch diese Freude in der Gewissheit im Glauben an Jesus Christus, eurem Bräutigam. Im Frieden des Herrn geht hin und verkündet die Versöhnung im Kreuz Jesu Christi. Er hat den Sieg davongetragen, weil er für uns alle starb. Denn die Liebe kann nicht sterben. Sie lebt in Ewigkeit. Amen.